Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Mein Gast heute ist ein Mann, den wir hauptsächlich als sogenannten Singer-Songwriter kennen, der deutsche Musik macht, der aber auch viel Musik aufgelegt und gespielt hat. Stefan Waggershausen ist zu Gast. Herzlich willkommen Ihnen.
Herzlich willkommen auch von mir und wunderbar hier zu sein.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen das ansprechen. Sie kommen hier ins Studio und sagen, es hat sich einiges verändert, aber am Ende so ein gewisser Spirit ist geblieben, oder?
Ja, ich suche immer noch den Geist des alten Rias aus den 70er, 80er Jahren. Er wird mir noch begegnen.
Wie lange waren Sie nicht mehr hier?
Ich habe die letzte Sendung in diesem Hause gemacht, 1986. Und seither habe ich dieses Haus nicht mehr betreten, aber es gab keinen Stress. Also es war einfach eine Ära zu Ende damals und ich war dann musikalisch mit Tourneen und Plattenproduzieren extremst beansprucht auch, aber habe davor 6-7 Jahre hier mit moderiert, hatte das Vergnügen und es war klasse.
Ja, und Sie haben nicht nur hier moderiert, sondern Sie waren auch beim SFB. Sie haben da als Moderator und Redakteur auch gearbeitet.
Als Redakteur weniger, ich war mehr so SF-Beat-Moderator, habe allerdings auch davor schon eine RIAS-Geschichte gehabt hier in diesem Haus, weil als ich nach dem Abitur von Bodensee nach Berlin kam, war hier mein allererstes Konzert im RIAS Sendesaal. Das war 71, schätze ich, blutjunger Mensch und sozusagen als Vorgruppe von Tony Sheridan und den Beatles damals, das assoziierte Mitglied.
Dann darf ich an dieser Stelle auch einfach sagen, willkommen zurück in diesen heiligen Hallen. Schön, dass Sie da sind, eine ganze Stunde bei uns. Wir drehen natürlich an Ihrem persönlichen Lebensrad heute und stoppen an der einen oder anderen Stelle. Stefan Waggershausen, Singer, Songwriter, Liedermacher, Produzent, ehemaliger Moderator in diesen Hallen hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie waren nicht nur beim SFB, beim Sender Freies Berlin, sondern auch hier beim RIAS. Aber Sie stellen auch fest, es gibt keine Schallplatten mehr. Es hat sich doch was verändert. Nein,
Schallplatten sind, also ich meine, Prognose ist ja sowieso, dass ich sage, auch CD wird irgendwann die Nische sein. Und damals gab es Vinylplattenspieler, als ich da, es war nicht genau der Stuhl, wo Sie sitzen, ja, es war irgendein Studio, war ein anderes. Aber es gab 3 Vinylplattenspieler und du musstest permanent dann immer gucken, während du moderiert hast und ein Titel lief, ist der 2. Plattenspieler die richtige Platte drauf, ist es A3 oder B4. Und wenn du dann noch einen Gesprächspartner dabei hattest, war das mächtig aufregend.
Weil das
war purer Stress.
Es ist heute ein bisschen einfacher, das stimmt. Also die Technik hilft uns. Wenn wir schon mal bei den Platten sind, Ihr aktuelles Album, ne? Vor fast exakt einem Jahr ist das rausgekommen, ein Doppelalbum, aus der Zeit gefallen. Wir haben alle das Gefühl, Sie haben sich ein Geschenk zum 70. gemacht vor einem Jahr.
Das war ein nackter Zufall. Eigentlich hätte das ein halbes Jahr vorher schon kommen sollen, aber es ist einfach nicht fertig geworden. Das mag ein bisschen daran liegen, dass ich manchmal ein bisschen Pausen brauche zwischen irgendwelchen Aktivitäten und dann war plötzlich die VÖ, die Veröffentlichung, nicht mehr im September, sondern im Februar 2019 und aus der Zeit gefallen, ist ein Album gewesen, was in einer Zeitspanne von 4, 5 Jahren entstanden ist und dann eben quasi aus der Zeit rausfiel. Unabhängig davon, dass es sehr anachronistisch produziert worden ist.
Also deshalb aus der Zeit gefallen, weil es einfach anders produziert ist?
Ja, heutzutage ist es ja alles, sehr viele Sachen machst du auf dem Rechner an Musik raus. Ich habe nur handgemachte Musik auf diesem Album drauf, also echte Gitarren, echte Violinen, echte Akkordeon-Sachen, also alles, was so im Lauf der Jahre in verschiedenen Studios entstanden ist. Und ich bin jemand, der gerne einen Titel auch mal zusätzlich nach 3-4 Monaten nochmal in einer anderen Version aufnimmt, mit völlig anderen Instrumenten. Das geht erst dann oder blickt erst dann die Öffentlichkeit, wenn ich selber sage, jetzt ist es cool. Ja. Das ist sehr aufwendig und anachronistisch und diese Produktionsweise, die wir in den 60er, 70er, 80ern, die man gemacht hat, die ist aus der Zeit gefallen.
Ist das der Grund, warum Sie diese Zeit brauchen? Also warum die Waggershausen-Fans auch auf dieses aktuelle Album so knapp 10 Jahre warten mussten?
Ich finde es schon rekordverdächtig. Ich hatte 1996 zwei Louisiana-Alben gemacht in New Orleans und dann eigentlich als Soloartist erstmal eine Pause und bin nach 14 Jahren 2010 mit dem Album So ist das Spiel an den Start gegangen und wollte dann relativ schnell wieder was machen. Dann kamen aber völlig andere Projekte, dann kamen Kinderprojekte fürs Fernsehen, dann kam Otto Waalkes mit Ice Age mit dem Album und dadurch hat sich's immer Jahr für Jahr verzögert und dann, als ich definitiv beschlossen habe, dieses Album zu veröffentlichen, das war, ich würde mal sagen, so 2017, dann habe ich Speed gegeben und dann kam es halt raus.
Diese Kinderprojekte, die Sie ansprechen, sowas wie Wolke 7 oder eine Kinderserie Sieben Stein im Kika gelaufen, haben Sie Musik für gemacht. Wie unterscheidet sich das denn von der, ich nenne es jetzt mal, eigentlichen Arbeit, die Sie machen, also vom Songschreiben für sich selbst?
Also das Songschreiben für wenn du als Singer-Songwriter, als Liedermacher oder immer, wie du dich auch benennen magst, Dinge produzierst, dann gibst du ein Stück von dir persönlich her. Also das ist immer ein sehr authentisches Teil, wenn ich Siebenstein oder Ice Age oder Wolke 7, dann sind es wie ein Musikarchitekt, dann sind es Konstrukte, wo ich mich in bestimmte Rollen, Charaktere reinversetze und dann für die schreibe. Da gebe ich weniger, es sei denn, es ist mal ein Charakter dabei, der so schräg ist wie ich selber. Den bastle ich mir auch mal in so ein
Konzept. Sie sind ein schräger Charakter?
Manchmal. Ich kann mich auch in den Kinderprojekten kann man sich herrlich ausleben, ja. Und dann
rumspielen.
Und ja, das ist so der ewige Kleine in mir.
Wahrscheinlich müssen Sie dann das eine machen, um das andere zu vermissen, oder wie ist das?
Jetzt habe ich die Freiheit, machen zu können, was ich will. Und wenn mir danach ist, irgendwie ein Family Entertainment, ein Kinderprojekt zu machen, dann mache ich es aus und dann geht halt mein persönliches Album mal auf die Warteschleife so lang oder in die Warteschleife. Und ich habe aber in den letzten Jahren wieder so viel direkten Spaß am Musikmachen gewonnen, dass sie damit rechnen müssen, dass da noch was kommt.
Also wenn ich an Stefan Waggershausen denke, dann denke ich an diese 80er, 90er Jahre. Ich denke an das erste Mal Tat's noch weh in den 90ern mit Viktor Laszlo. Ich denke an Zuna am Feuer, hat die Kollegin Ute Welti gerade auch gesagt, mit Alice. Es gab Preise dafür, sie waren in diesen großen Musikshows. Wie unterscheidet sich denn das, was sie damals gemacht haben, von dem, was sie heute machen?
Also ich würde mal sagen, die 70er Jahre waren für mich so Anfangsjahre, wo ich geübt habe. Die 80er Jahre waren die erfolgreichen Popjahre mit den Duetten, also mit Alice zu nah am Feuer, mit Viktor Laszlo, mit Ofra Haza oder Maria Conchita Alonso. Und dann war aber auch irgendwann gut, weil es änderte sich natürlich auch in der Musikszene eine ganze Menge. Das ist übrigens analog dazu zum Radio gewesen damals. Als ich aufgehört habe, in der Zeit konnte man selber als Moderator, als Musik-DJ selber seine Platten mitbringen, was man gerade gut fand, spielen. Dann kam so ein Reglement, dass man gesagt hat, okay, ihr spielt bitte nur noch das und das. Das war ich nicht mehr. Das war der Grund, warum ich damals aufgehört habe. Und in der Radiozeit und 10 Jahre später mit der Erfindung der MP3 und der Veränderung in der Musikindustrie, hatte ich gemerkt, dass ich irgendwie, ich war nicht mehr hungrig, nicht mehr vital auf diese Art Musik. Dann kam Louisiana.
Okay, das hören wir uns später noch an. Ich würde gern über das aktuelle Album noch kurz mit Ihnen reden. Aus der Zeit gefallen heißt das, wir haben schon erzählt, so ein Anachronismus, der da drin ist in der Art und Weise des Produzierens. Hank Williams, wer ist es denn?
Hank Williams ist ein legendäre, eine Ikone, ein Songwriter, der quasi auch Vorbild von Johnny Cash, von Bob Dylan, von vielen amerikanischen Liedermachern war. Der hat beispielsweise einen Riesenhit gemacht, den kennen Sie auch, den kennt jeder, Jambalaya, der in allen Versionen in den Radiostationen läuft, heute noch. Der ist in diesem Club 27 ungefähr, also auch mit 27, 28 gestorben auf dem Rücksitz seines Cadillacs in Tennessee. Und diese Geschichte haben mir die Jungs in den Südstaaten in Louisiana vor 20 Jahren erzählt. Es hat 20 Jahre gedauert, bis der blöde Waggershausen dann ein Lied draus gemacht hat.
Und zwar gemeinsam mit Otto Waalkes, mit Tobias Künzel von den Prinzen und mit Peter Freudenthaler von Fool's Garden. Stimmt
genau,
das?
Genau, das ist richtig. Ich habe so eine fiktive Band, die heißt The Traveling Homeboys. Die ändert sich von Album zu Album. Beim vorletzten Album war ich unterstützt von Jan-Josef Liefers, von Sascha und Henning Wehland. Und jetzt waren es die genannten drei. Und Otto Waalkes ist ein hervorragender Chorsänger auch. Ich meine, mir macht es einfach Spaß, heute noch Musik machen zu dürfen, zu können, mit richtigen Instrumenten, mit Violinen, mit Gitarren, mit Mundharmonika, und ich habe einen Höllenspaß.
Handmade.
Handmade Musik, ja. Ist richtig.
Wann hat das eigentlich angefangen, Sie und die Musik?
Das ging irgendwann in den 60er Jahren, gab es diesen legendären schrägen Akkord, schräg wieder benutzt, das Wort von den Beatles bei A Hard Day's Night, diesen Opener, der eigentlich mein Leben am Bodensee in Friedrichshafen am Gymnasium verändert hat, weil ich wusste, von diesem Augenblick an, ich will Musik machen, irgendwas mit Musik. Hat mich, habe ich auch gemacht, aber hat mich dann ein Jahr gekostet, weil die Schule dauerte dummerweise ein Jahr länger, weil die Lehrer waren nicht immer total einverstanden mit meinem Zeitgefühl. Ich bin dann halt mal ein bisschen später gekommen, die Noten waren auch manchmal gewöhnungsbedürftig. Hab halt ein Jahr mehr eingelegt, aber es ist okay, es hat sich gelohnt.
In Friedrichshafen am Bodensee, am 20. Februar 1949 geboren, ein Nachkriegskind?
Ja, also klar, es ist ein Nachkriegskind, aber ich hab davon jetzt nichts mitgekriegt. Ich war in einem sehr, in einer sehr tollen Familie, die auch sehr musikalisch geprägt war.
Was für Musik gab es da?
Mein Papa hat ein bisschen Violine gespielt, meine Mutter sehr gut Piano, und die Großeltern, alle lang verstorben jetzt schon, haben halt Hausmusik gemacht. Ja? Und da hat man halt vom lieben Augustin bis sonst irgendwelchen Volksliedern, also keine volkstümliche Musik, sondern Volkslieder, da gesungen. Das war nicht immer nach meinem Gustus. Ich habe ja dann, wie gesagt, war sehr glücklich, als dieser erste Beatles-Akkord da kam.
Der erste Beatles-Akkord, der hat Sie dazu gebracht, dass Sie Gitarre gelernt haben, ne?
Das habe ich mir dann autodidaktisch beigebracht, weil Piano spielen, also Klavier spielen, wo ich immer hingeschickt wurde, das habe ich immer geschwänzt, weil damals dachte ich immer nur, aus mir wird ein legendärer Fußballspieler. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass die Mädchen nicht zum Training, als ich 14, 15 war, kamen, sondern eigentlich Musik besser fanden. Und ich dachte, Beatles, Gitarre, Mädchen, ist eine coole Idee.
Sie haben Gitarre gelernt und Musik gemacht, um den Mädels zu imponieren?
Natürlich. Ja. Was haben Sie denn gemacht?
Ich bin zum Sport gegangen und kann es fast nicht nachvollziehen, dass Sie der Musik den Vorrang gegeben haben, weil der Fußball wäre ja fast die leichtere Sache gewesen, oder?
Na, heutzutage weiß ich nicht, wenn irgendjemand kommt, der so eine Blutgrätsche macht, dann ist es auch gleich wieder vorbei.
Meinen Sie, dass es mit dem Fußball auch geklappt hätte? Also waren Sie ein guter Fußballspieler?
Ich war sicherlich nicht untalentiert, habe auch in der ein oder anderen Auswahlmannschaft gespielt, aber es ist wirklich so, mit 16 kam dieser Akkord, kam die Beatles, kam die Stones und in mein Leben, also von der Musik her, vom Radio. Und dann fing ich an, Dylan zu hören und Leonard Cohen und Chris Christopherson, und das hat mich dann geprägt und ich wusste, das will ich machen. Also da war die ganze Sportabteilung mit Leichtathletik, Fußball, alles, die war dann quasi nicht von einem Tag, aber innerhalb von Wochen, Monaten weg.
Wenn der Kerl nach Hause kommt und sagt, Mama, Papa, hier die Geschichte mit der Musik, das gefällt mir, was sagen die denn da?
Die fanden das natürlich überhaupt nicht spannend, weil die haben natürlich mitgekriegt, dass dadurch sich am Gymnasium etwas angebahnt hat, was eigentlich in der familiären Planung so nicht angedacht war.
Eine dicke Wolke.
Da war eine Big Black Cloud über der Familie Waggershausen. Und das haben sie aber dann akzeptiert. Und ich bin dann nach Berlin gegangen, war als Regieassistent beim Sender Freies Berlin, habe an der Film- und Fernsehakademie als Gasthörer studiert und nebenher hauptsächlich ein Psychologiestudium gemacht. Und das habe ich dann auch beendet, einfach um den familiären Frieden zu retten. Aus dem Bub ist was geworden, dass man das sagen konnte.
Ja, vor allem richtig was geworden. Sie sind Diplompsychologe.
Ja, aber das ist längst History. Ja, das war irgendwann.
Hilft das heute noch was? Also wenn Sie Menschen treffen, lesen Sie die anders, als ich es kann?
Also ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Für mich war das immer sowas wie eine Verwissenschaftlichung des gesunden Menschenverstandes. Ohne die Kollegen in dem Bereich jetzt irgendwie zu diskriminieren oder zu dissen. Ja. Nein, ich habe das gemacht, weil ich Lust hatte und ich hatte bestimmte Spezialgebiete, die ich eigentlich ganz spannend fand im Psychologiestudium. Aber damals war ich ja schon am Radio machen, am Musik machen. Ich habe ja schon blutjung mit 22, 23 meine ersten Alben, mein erstes Album in London produziert, und was ein Riesenflop war. Da war der Mann zu jung, zu wild, zu hungrig. Da ging alles schief, was nur schief gehen konnte. Aber irgendwann nach der depressiven Phase, als es nicht lief, ja, habe ich gesagt, ich lege noch mal eine Runde ein. Machen wir ein bisschen mehr Training in Sachen Musik und es wird schon klappen. Und dann kam eines Nachts dieses Lied Hallo Engel, da den Film von Humphrey Bogart angeguckt und schrieb in einer halben Stunde einen Song, der hat mein Leben dann verändert.
Das war der erste richtig große Hit.
Richtig.
Stefan Waggershausen. Wir haben gesprochen über die Musik, durch die sie für mich präsent gemacht hat, also nämlich die Musik der 80er, 90er, beim ersten Mal tat's noch weh oder So nah am Feuer. Man kann, wenn man über Musik mit ihnen spricht, aber eben auch über diese Filmmusik sprechen. Wir haben geredet, Siebenstein, die Kinderserie im Kika. Jetzt das aktuelle Album, Aus der Zeit gefallen, liegt seit einem Jahr vor. Gibt's eigentlich so ein Stefan Waggershausen USP, etwas, was immer drin sein muss?
Also was, ja, das wäre ja etwas ein Charakteristika, was du machst, und das, ich würde immer sagen, das ist immer irgendetwas anderes, ja. Ich bin wahnsinnig neugierig, ja, und will eigentlich immer wieder was Neues entdecken und mit reinbringen. Also ich höre mir verschiedene Arten von Musik auch immer an und orientiere mich auch sehr an internationalen Kollegen, nicht, dass ich das in dem Sinne adaptiere, aber ich bin brennend immer daran interessiert, wie die arbeiten. Ich hatte auch lange Zeit mal Kontakt mit italienischen Cantautori, also mit Lucio Dalla und so weiter, war bei denen mal im Studio und habe geguckt, was die so machen. Das war sehr spannend. Und auch in der, wie gesagt, das Herrliche auch in der Radiozeit war ja, wenn du als junger Mensch, ja, wenn du dann plötzlich Leuten begegnest wie Marianne Faithfull oder Brian Ferry oder Alan Clark von den Hollies, die früher deine, ich will mal sagen, nicht Helden, aber deine, auch nicht Vorbilder, aber die hast du gerne gemocht, ja. Mhm. Und von denen lernst, wie die arbeiten, dann merkst du natürlich irgendwann, dass die auch noch mit Wasser kochen, aber du hast eine ganze Ecke an neuen Einflüssen, und ich würde sagen, diese Begierigkeit oder diese Gier nach neuen Einflüssen, nach anderen Sachen, das ist schon etwas, was bei mir ein bestimmten Stellenwert hat.
Jetzt machen die alle englische Musik, ne? Gerade so die letzten, die Sie aufgezählt haben, Sie singen auf Deutsch. Muss das sein? Also muss das für Sie, ist das eine Grundvoraussetzung?
Ja, ich kann nur, ich habe es mal probiert mit englischen Sachen, aber ich denke, träume, atme in der deutschen Sprache, kann mich da ausdrücken, da kann ich Wortbilder schaffen, da kann ich irgendwie Zwischentöne treffen. Das müsste ich in einer anderen Sprache, könnte ich das nicht. Also das ist wirklich, es geht nicht anders.
Wie war das denn in den 80er und 90er Jahren? Sie haben vorhin beim Ausspruch von Pop, ne, wo Sie gesagt haben, ich habe da Pop gemacht, da haben Sie so den Finger gehoben und quasi extra darauf hingewiesen. Wahrscheinlich gab es damals auch viele, die gesagt haben, das ist doch auch so eine Art Schlager, oder?
Diese Schubladen waren immer, die waren immer da, die konnten mich ja nie einordnen richtig. Ja, die wussten nicht, der macht ja jetzt nur einen Edelschnulzen. Edelschlager, Popschlager, also das erste Mal tat so weh, kann man sicherlich in so einer Kategorie sehen. Wenn Sie aber, ich war immer Albuminterpret, ich habe immer versucht, ein bestimmtes Ambiente zu schaffen und in diesem Ambiente meine Art von Storyteller, Musikgeschichtenerzähler da unterzubringen. Und das ist in dem Sinne dann sicherlich nicht Pop, aber das sind eben oft auch Titel, die auf so einem Album an der 14. oder an der 7. Stelle stehen und die völlig undenkbar für Radioformate natürlich auch mal 7 Minuten lang sind oder 8. Ich habe noch mal gerade jetzt ein Album rausgebracht, das 40 Jahre später, 40 Jahre Revue passieren lassen. Da habe ich auf der einen CD die Hits drauf, auf der anderen die vergessenen Balladen, die zum Teil 7 Minuten oder 8 Minuten sind, die niemand gehört hat. Leonard Cohen-Titel in Deutsch, Alexandra Leaving auf Deutsch. Das hat mir, was aber kein Pop ist. Ja.
Aber das sind so diese Herzensstücke. Gab es mal irgendwas, was Sie gemacht haben, weil Sie es machen mussten? Weil irgendjemand gesagt hat, Freundchen, das steht in unserem Vertrag.
Marco, wir legen jetzt einen großen Tuch des Schweigens über diese Frage, weil ganz am Anfang als junger Artist, wenn du anfängst, kommen natürlich immer irgendwelche Silberzungenteufel der Plattenindustrie und versuchen dir zu sagen, das musst du so machen, weil so geht's in die Charts. Ja. Da war ich vielleicht im zarten Alter von 1, 2, 3, 24 noch nicht so widerstandsfähig wie heute.
Wie entsteht Ihre Musik denn eigentlich? Müssen Sie sich
die Kreise des Raubtiers um den Schreibtisch und die Gitarre beginnen irgendwie ganz groß. Das Raubtier lauert und weiß, ich möchte ein irgendwas muss aus mir raus. Und immer dann ziehen sich die Kreise immer enger um die Gitarre und um den Schreibtisch. Und irgendwann setze ich mich ran und fange an. Und wenn es dann etwas ist wie bei Hallo Engel oder bei anderen Tief im Süden meines Herzens, was ein sehr authentischer, persönlicher Titel von mir war, das geht schnell. Dann gibt es andere Titel, da dauert es, kann es Monate dauern, ja, bis sowas fertig wird. Aber es entsteht immer parallel Text und Musik zusammen. Deswegen Singer, Songwriter.
Gibt es eine Gütekontrolle bei Ihnen?
Ja.
Wer ist das?
Das bin ich selber.
Ja. Wie machen
Deswegen
Sie,
lässt
wie machen
der
Sie
Produzent
das liegen lassen und nochmal rausholen?
Mein Produzent lässt mich beispielsweise ganz, ganz selten nur noch Gitarre spielen, ja. Und der Produzent bin ich selbst. Weil ich sage, das können die anderen einfach besser, ja. Wenn ich einen obertollen Dobro-Spieler oder Gitarre, wieso soll ich mich da totarbeiten? Ich schreibe das Lied, Dylanesque, sage ich jetzt mal, kann es runterspielen, vorspielen, dann wird es produziert. Und die Qualitätskontrolle ist ja genau das, was ich vorher meinte, mit aus der Zeit gefallen, dass ich sage, wenn ich intuitiv merke, an dem Titel kannst du was verbessern, dann nehme ich ihn in einem anderen Studio mit anderen Jungs nochmal neu auf, bis ich glaube, jetzt ist er reif.
Mhm. Wir haben vorhin schon über Louisiana gesprochen, das können wir gleich vertiefen, aber wenn wir sie schon mal da haben, also der Musiker Stefan Waggershausen bei uns im Deutschlandfunk Kultur, dann lassen wir Sie natürlich nicht nur sprechen, sondern wir hören auch, wie Sie singend klingen. Aus diesem Album Louisiana, Mitte der 90er ist das rausgekommen, hören wir also hier den Titelsong, der heißt glücklicherweise genauso wie das Album. Und über die Entstehung können wir eben gleich reden, weil da, ich glaube, liege ich richtig, nicht nur Louisiana draufsteht, sondern auch sehr viel Louisiana drin ist. Ne? Jetzt lasse ich Sie singen, Stefan Waggershausen.
Ich bemühe mich.
Was hab ich verloren hier in Baton Rouge zwischen Cajun Girls und Honky Tonk Blues? Warum bist du nicht hier, nicht hier bei mir?
Wir haben gerade festgestellt, man spricht das erste I gar nicht mit, das heißt Louisiana, ne?
Ja, das ist genau das Gleiche wie bei New Orleans, wie man normalerweise in Deutschland sagt. Manche von uns sagen natürlich New Orleans oder New Orleans.
Hm. Für dieses Album Mitte der 90er, Stefan Waggershausen, eine ganz schicke Dienstreise darunter, ne?
Ja, es war immer ein Traum von mir, mal in den Südstaaten zu landen. Und ich bin durch Willie DeVille, einen legendären Rockmusiker, eigentlich animiert worden, da mal hinzugehen, weil zu der Zeit, als ich das erste Mal unten war, 3, 4, 5, 96, ich war ein paar Mal da, da war Bob Dylan, Emmylou Harris, alle produziert von einem genialen Produzenten namens Daniel Lanois, der auch U2 früher produziert hat. Da ging schon irgendwie, da war ein ganz bestimmtes musikalisches Flair. Und ich bin da gelandet, das weiß ich noch genau, und habe mich vom ersten Moment an in dieser Kathedrale der Südstaatenmusik zu Hause gefühlt. Ja. Und es war nicht dieses French Quarter, was eher das Touristenviertel ist, sondern es war mehr oder weniger außerhalb, auch im Cajun Country, in den Sümpfen, wenn man ein bisschen rausgefahren ist. Und da kannst du so viel entdecken an Lebensgefühl, an Lebenskultur, an Essen, an Trinken, an Musik machen. Und
War das eine bewusste Entscheidung, dahin zu gehen, oder ist es einfach so passiert, dass Sie da mal gelandet sind?
Ich würde eher sagen, es war immer ein Traum und dann ist es passiert. Ganz plötzlich.
Es sagen ja ganz viele, also ich kann mich daran erinnern, Sting zum Beispiel für sein aktuelles Album, das er in New York produziert hat, dass er sagt, du merkst es dem Album einfach an, dass ich in New York war. Wie passiert das denn? Warum ist es so, dass man da hingehen muss, um so zu klingen?
Das gelingt dir ja nicht immer. Ich meine, da hat Sting absolut recht. Es sind, wenn du 10 Alben gemacht hast oder 20, du wirst den Charakter des Albums oder genau diesen Moment nicht bei jedem Album merken, weil du kannst ja so ein Album auch in Paris oder in London oder in Berlin oder München irgendwo produzieren, dann wird es eben möglicherweise ein tolles Album, aber es hat nicht die, ich kann das gar nicht sagen, die Ausstrahlung eines solchen Momentes. Und bei mir ist es sicherlich bei Louisiana gelungen, sowas einzufangen, dieses Lebensgefühl, das musikalisch, aber das genau, das kannst du nicht planen. Du kannst es planen, aber es wird dir nicht immer gelingen. Da ist eine Menge Schicksal und Zufall und eben die richtigen Leute drumherum. Das bin ja nicht ich, Stefan Waggershausen, allein.
Was standen da für Leute mit Ihnen im Studio bei Louisiana?
Ich bin runtergefahren, habe erstmal eine Dienstreise gemacht und bin mit dem Auto über die Highways, über die Hurricane Evacuation Routes gefahren, habe mir das alles mal angeguckt, habe in Baton Rouge in einem kleinen Laden, das war so eine Kette, Mulattis hießen die. Da bin ich reingekommen und war völlig fasziniert, das war ganz leer. Ich stand mit meinem Line-Producer an der Bar und habe gesagt, wo fahren wir denn jetzt hin? Und plötzlich füllte sich dieses Lokal. Eine kleine Band kam mit Gitarre, mit Akkordeon, mit Geige und Waschbrett und fingen an zu spielen. Und innerhalb von einer halben Stunde füllte sich dieses Lokal mit Menschen aus Louisiana, also aus der Umgebung, die alle tanzten. Opa und Oma mit den Enkeln, die jungen Frauen, die mittleren Männer. Und das war, ich habe sowas noch nie erlebt, ja. Und ich habe es mal irgendwo gesehen, glaube ich, in einem Film Krause Gets the Blues. Mhm. Da waren auch solche Sequenzen mit drin. Und das war ganz eigenartig. Und ich bin dann hinterher hin, habe die Kerle, die Buben da angesprochen, habe gesagt, habt ihr nicht Lust, mal mit einem mitteleuropäischen Artisten irgendwie mal ein paar Lieder aufzunehmen? Und die sagten ja. Und drei Tage später waren wir in Südwest-Louisiana, in Crowley, und waren in einem kleinen, abgetakelten Studio. Aber in diesem Studio waren auch schon die Stones und andere.
Das klingt alles total schön. Jetzt ist aber am Bodensee ganz wenig Südamerikanisches unterwegs. Und Sie leben quasi immer noch fast dort, wo Sie geboren wurden, 20 Kilometer von Friedrichshafen entfernt. Haben Sie feste Wurzeln?
Alter, ich bin Bodensee-Aborigine. Ich bin Ureinwohner am Bodensee. Das ist meine Heimat. Und meine zweite Heimat ist Berlin. Ich bin damals nach dem Abi ja, wie gesagt, hierher gekommen und seither unentwegt in diesen 20, 30, 40, 50 Jahren am Pendeln. Ja. Und also ich habe nicht nur einen Koffer in Berlin. Ja. Und am Bodensee ist aber, wie gesagt, dieses alemannische Grundgefühl habe ich immer noch in mir. Und das übrigens hat mich da in Louisiana, in Südstaaten, sehr erinnert dran, vom Menschenschlag. Das war, die reden nicht gleich viel.
Ja, das sind Ähnlichkeiten zwischen den Leuten, die am Bodensee
leben? Ich finde es von den Ureinwohnern.
Okay. nicht die Bodensee zugezogen.
Die Bodensee-Cajuns. Ich rede nicht von den Touristen.
Ja. Sie sind verheiratet, haben einen erwachsenen Sohn. Keine Skandale.
Ich habe mich bemüht, oder Sie sind nie rausgekommen.
Ja, nein, wahrscheinlich haben Sie alles richtig gemacht, oder?
Nee, alles machst du nie in deinem Leben richtig. Ich habe viele Fehler gemacht und ein paar Crossroads, ein paar Kreuzungen in meinem Leben. Da habe ich auch falsche Entscheidungen getroffen. Das liegt, sagen wir mal, nahe und es du kannst es mit als alter Wolf eher zugeben, denn als junger Wolf, dass du Fehler gemacht hast. Und ob das nun Skandale oder sowas, das hat mich Öffentlichkeit in dem Sinne außerhalb der Musik, rote Teppiche und sowas, hat mich nie interessiert.
Sie haben so einen relativ kleinen Inner Circle. Sie arbeiten mit Ihrem Sohn Stefan sehr eng zusammen, der managt Sie. Ist das vielleicht auch ein Geheimnis, zu sagen, ich lasse Fremde gar nicht so intensiv an mich ran?
Oh, ich lasse sie schon ran. Also das ist nur, ich habe sie immer rangelassen. Also ich meine, wenn man sich die Historie der Alben anguckt und dann sieht, wer da in London, wer in Paris oder die Ladies, mit denen ich gearbeitet habe, die Italiener, die Franzosen, die Louisiana-Jungs. Aber ich check das erstmal aus. Es muss die Chemie stimmen. Also ich gucke jemanden dann in die Augen und dann merke ich schon auch gleich, mit dem könnte ich irgendwie ein bisschen Musik machen. Also das ist schon. Und bei anderen, wenn es zu strategisch wird, dann lasse ich vielleicht eher die Finger davon. Aber wer weiß.
Da kommt der Diplompsychologe durch.
Finde ich jetzt eigentlich nicht. Ich nenne das den gesunden Menschenverstand und den Instinkt.
Ja. Haben Sie musikalische Freunde? Also außer, ich gehe mal davon aus, wenn man mit Otto Walkes zusammenarbeitet und Musik macht, dann ist man befreundet. Wenn man mit Tobias Künzel von den Prinzen zusammenarbeitet, das muss man irgendwie
ja,
ihn
klar,
mögen. Ne?
Logisch, klar.
Gibt es in diesem, man spricht ja so häufig vom Haifischbecken, gibt es da Freunde?
Da bin ich sicherlich jemand, der sehr, jetzt da sagt meine Frau immer, du bist doch schon sehr zurückgezogen, was das angeht. Ja. Aber das ist, ich bin von im tiefen Süden meines Herzens wahrscheinlich ein eher introvertierter Mensch. Ja. Aber im kleinen Kreis habe ich sehr viel Spaß.
Stefan Waggershausen ist da, Musiker, Singer, Songwriter, 71 kommende Woche, ich will es gar nicht glauben.
Ist schon soweit?
Ja. Sie haben am 20. haben Sie Geburtstag.
Richtig.
Wie begehen Sie so einen Tag? Sind Sie ein großer Geburtstagsfeiertyp?
Also letztes Jahr kam gerade dieses Album raus und da war ich mit Marlon, meinem Sohn, auf Promotour für das Album. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir entweder in Köln oder Düsseldorf in einer Bar waren. Ich habe ein Whisky getrunken und er 2 oder 3 und das war es dann aber auch.
Dann sind Sie schönartig schlafen gegangen.
Ein bisschen später, aber es ist okay.
Also es ist nichts Spezielles.
Was getan. So ein alter Wolf mit seinen Knochen noch aushält.
Das haben Sie jetzt ein paar Mal gesagt, die Geschichte mit dem alten Wolf. Das ist
gefällt mir besser, als immer zu sagen 70.
Ja, vor allem, wenn Sie so mit knapp 71 vor mir sitzen, Sie sehen auch nicht so aus. Also Sie tragen so eine Rolli-Mütze, einen schwarzen
Rolli. Ja, weil ich so früh aufstehen musste, Menschenskind heute.
Entspannter Typ. Die Fans werden fragen, wann geht der denn mal wieder raus? Wann sehen wir den draußen auf einer Bühne? Wann können wir uns ein Ticket kaufen und mit ihm gemeinsam singen?
Also ich habe die letzte Tour natürlich in den 80ern gemacht und dann das, ich habe ja vorher erzählt, dass man macht auch Fehler oder steht an irgendwelchen Crossroads, an Kreuzungen und geht dann nach links statt nach rechts oder umgekehrt. Ja. Und das mit den Live-Tourneen war sicherlich eine Fehlentscheidung, das damals abzubrechen. Jetzt im Moment habe ich immer noch konkrete Pläne dahingehend, dass ich so eine Art Akustikalbum dieses Jahr machen will. Das ist schon in der Pipeline, aber unabhängig davon kämpft noch irgendwas in mir, weil ich habe auch genügend Material für ein normales Studioalbum. Ja? Und der dritte Punkt, den ich noch machen will, ist es eigentlich nochmal in die Südstaaten zu fahren, an die Plätze zu gehen, die mich in den 90ern geprägt haben und vielleicht die Menschen, die dort noch existent sind, die ich mal getroffen habe, noch mal zu besuchen und das so Revue passieren lasse, was damals passiert ist. Wiss ich, das Mississippi Delta, das Cajun Country, wie sich das alles, das Atchafalaya Bayou, ein herrlicher Name.
Es wird anders aussehen, weil es gab Katrina zwischendurch.
Ich wollte, und dann gab es Katrina und viele, viele von den Jungs hinweggezogen damals und schrieben mir dann, it's so sad. Aber es hat sich wahrscheinlich jetzt auch wieder regeneriert. Aber das würde ich gerne nochmal angucken. Und vielleicht macht man da eine kleine, wenn es irgendwie gelingt, eine kleine Musikfilm-Doku. Das sind so die 3 Acts oder die 3 Pläne, die ich dieses Jahr habe. Und wenn ich dann noch, ich erinnere mich, jeden Tag kommt bei mir, macht das Bling auf meinem Handy und dann steht, Gitarre in die Hand nehmen und
üben. Das Handy erinnert Sie.
Das Handy muss mich erinnern, ja.
Nicht schlecht.
Ja, weil ich so faul bin, ja.
Dann hat es für heute schon irgendwie Bling gemacht?
Es hat gerade direkt mit zum Beginn der Sendung Bling, dann habe ich es ausgestellt.
Dann machen wir an dieser Stelle einfach. Wir machen an dieser Stelle einfach Schluss, dass Ihr Bling bearbeitet wird. Viel Spaß beim Gitarre üben. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Stefan
Waggershausen, schön, dass Sie da waren.